Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
I am running for president of the United States to lead our great American comeback.
Donald Trump bekommt Konkurrenz. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, will nun auch für die Republikaner um die Präsidentschaft in den USA kämpfen. Angekündigt hat er das auf Twitter mit einigen technischen Schwierigkeiten.
Good afternoon, good evening or good morning everyone, depending on where everyone is joining.
Allerdings, was konservative und teilweise radikale Inhalte angeht, da steht der Trump um nichts nach. Wir sprechen heute darüber, wer von den beiden bessere Chancen hat, US-Präsident zu werden und welche Folgen das auch für uns in Europa haben könnte. Eric Frey, du beobachtest für den Standard die internationale Politik. Wir haben zusammen auch schon ganz oft über die US-Politik gesprochen und wir haben auch schon öfters spekuliert, ob denn jetzt Donald Trump bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl ernstzunehmende Konkurrenz aus der eigenen Partei bekommen wird. Und jetzt habe ich da gestern und auch heute in den sozialen Medien schon mitbekommen, wir wissen da jetzt Genaueres, oder?
Also schon seit Monaten war der Kandidat, der am ehesten Trump gefährlich werden konnte, der als größte Konkurrenz gesehen wurde, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der in den Umfragen schon zwar nie Trump überholt hat, aber schon einige Male schon sehr gut gelegen ist, der aber noch lange damit gewartet hat, was auch oft andere amerikanische Politiker machen, dass ihre Kandidatur offiziell bekannt geben. Das hat er gestern gemacht, er hat die entsprechenden Papiere eingereicht und hat sich dann dazu entschlossen, mit Elon Musk auf Twitter hier in einem Gespräch sich zu präsentieren. Er hat gedacht, damit ist er irgendwie ganz besonders cool und modern und spricht besonders viele Leute an. Wie wir heute wissen, war das ein technisches und dadurch auch ein politisches Fiasko.
Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie dieses Fiasko ausgesehen hat und was Elon Musk jetzt mit dem Ganzen zu tun hat und Twitter?
Ja, seit Musk Twitter übernommen hat und er hat ungefähr 3/4 der Leute herausgeschmissen, hat nichts investiert und offenbar ist dieses System nicht sehr resilient. Und nachdem sich am Anfang, das ist unsere Zeit Mitternacht, dort war es 6 Uhr, ca. 600.000 Leute eingeschaltet haben, ist Twitter zusammengebrochen. Und dadurch war ungefähr eine halbe Stunde lang, hat Musk versucht, mit DeSantis irgendwie zu sprechen. Es ist jedes Mal abgebrochen, es waren verschiedene Stimmen zu hören. Dann war wieder Schweigen. Den einzigen, den man nicht gehört hat, war DeSantis. Und es hat ungefähr wirklich fast eine halbe Stunde gedauert, bis das System dann gelaufen ist, bis das Gespräch beginnen konnte.
All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are kind of melting the servers.
Dann waren ungefähr nur noch die Hälfte der Leute überhaupt online.
Right, we're just reallocating more server capability to be able to handle the load here. It's really going crazy.
Das hat Twitter offenbar ausgehalten, aber natürlich auch für all die, die das nicht dabei waren, DeSantis und vor allem Musk wurde hier durch den Kakao gezogen und es war auf jeden Fall ein ziemlicher Fehlstart einer Präsidentschaftskandidatur.
Jetzt hat man da auf jeden Fall schon ein bisschen was raushören können, aber kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über den Hintergrund von Ron DeSantis erzählen? Was ist das für ein Mensch?
Ron DeSantis ist, so wie viele andere, ein Anwalt, der an Top-Universitäten studiert hat, Harvard-Absolvent ist und dann ein bisschen so Karriere gemacht hat und dann war er Kongressabgeordneter, ein nicht sehr auffälliger, hat sich dann um die Gouverneursamt in Florida beworben. Er war auch einer von vielen Kandidaten. Trump hat entschieden, ihn zu unterstützen und daraufhin hat er die Wahl aber ganz, ganz knapp gewonnen. Es waren, glaube ich, 30.000 Stimmen, die nur den Ausschlag gegeben haben. Als Gouverneur hat er unglaublich machtbewusst gehandelt, hat geschaut, hat Leute, die ihm nicht gepasst haben, rausgeschmissen, auch gewählte Funktionäre, hat hier sogar gewisse Grenzen auch überschritten, aber hat offenbar sich damit in einem Bundesstaat, der auch in den letzten Jahren immer weiter nach rechts gerückt ist, viel Popularität erworben und hat die letzte Wahl im vergangenen Jahr, als es den meisten Republikanern nicht gut gegangen ist, haushoch gewonnen. Und mit diesem Wahlsieg, den hat er als Mandat gesehen, jetzt kann ich mich um die Präsidentschaft bewerben. Als einer der genauso rechts wie Donald Trump steht, möglicherweise noch rechter in mancher Hinsicht, aber der weniger Ballast mit sich herumträgt und irgendwo als klüger und vor allem rationaler und berechenbarer gilt. Und mit diesem Anspruch, ich bin Trump, aber Trump ohne Drama, Trump ohne Verrücktheiten, mit dem versucht er jetzt schon seit Monaten hier Präsident der USA zu werden.
Es ist ja oft gar nicht so leicht, Politik festzumachen auf rechts, links und auf diesem Spektrum. Vielleicht können wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Vor allem ist DeSantis ja jetzt schon an den Schalthebeln gesessen in Florida eine Zeit lang. Was hat er da für eine Politik gemacht? Ich höre im Zusammenhang mit seinem Namen so Stichwörter wie Don't Say Gay oder Anti-Woke. Was steckt da dahinter?
Es gibt einige ganz große Reizthemen in der amerikanischen Politik. Das eine ist der Waffenbesitz. Und da ist er radikal für die Freiheit, dass jeder Waffen besitzen darf. Und egal, welche Amokläufe und Massaker auch in Florida geschehen, er sagt, nein, da müssen sich die Leute noch mehr bewaffnen. Das zweite Thema, das er ganz auf seine Fahnen geheftet hat, ist diese Anti-Woke-Bewegung. Wokeness heißt Bewusstsein über Rassismus, Diskriminierung, Einsatz für Minderheiten, für Transgender-Personen, LGBTQ-Community. Und das ist etwas, was manchen Leuten einfach zu viel ist. Und DeSantis hat sich voll draufgesetzt, hat gesagt, ich werde Wokeness bekämpfen. Wokeness wird in Florida sterben.
Biden's allowed woke ideology to drive his agenda. We will never surrender to the woke mob and we will leave woke ideology in the dustbin of history.
Er hat Gesetze verabschiedet, dass man es in den Schulen gar nicht erwähnen darf, dass man eigentlich nicht mehr über Rassismus in einer offenen Art sprechen darf und vor allem nicht ansprechen darf, dass die USA eine rassistische Geschichte haben. Nicht nur die Sklaverei, sondern auch in der Zeit danach. All das wird jetzt per Gesetz in Florida verboten, eigentlich eine ziemlich totalitäre Art, Politik zu machen.
What we have done is empowered parents with the ability to review the curriculum, to know what books are being used in school and then to ensure that those books match state standards and are age and developmentally appropriate. And on the racial history, we eliminated critical race theory from our K-12 schools. That was the right thing to do.
Gleichzeitig erklärt er sich zum großen Verteidiger der Freiheit. Und so versucht er hier einfach das Ressentiment auch von Menschen, die vielleicht eher in der Mitte stehen, die nicht unbedingt ganz rechts sind, aber trotzdem zu gewinnen, die einfach sagen, das ist uns alles zu viel, was diese progressive, liberale, linke Blase hier hervorbringt. Auf diese Weise versucht er, die für sich zu gewinnen.
Ich habe auch gehört, dass sich DeSantis mit dem Disney-Konzern anlegt, der anscheinend in Florida ganz groß ist. Hat das auch was mit dieser Anti-Woke-Haltung zu tun?
Eindeutig. Das Gesetz, dieses Don't Say Gay, als es verabschiedet wurde, hat der Disney-Konzern vorerst einmal gar nichts dazu gesagt. Disney, vergessen wir nicht, ist sehr stark in Florida. Die Disney World ist dort in Orlando. Es arbeiten zehntausende Menschen für dieses Unternehmen und viele davon fühlen, sie sind progressiv, liberal, tolerant. Und da gab es Druck von der Belegschaft an die Konzernspitze, bitte, ihr müsst was sagen. Und da kam der alte, neue Chef zurück und hat sich gegen das Gesetz ausgesprochen.
And the fact is, when they opposed it, that was a big deal, because for 50 years, anytime Disney wanted something in Florida politics, they pretty much got it. But not this time. I signed the bill.
Und wurde daraufhin von DeSantis mit allen Mitteln, der hat einen Krieg gegen Disney erklärt. Der hat gewisse steuerliche und finanzielle und wirtschaftliche Privilegien, die Disney schon vor Jahrzehnten bekommen hat, hat er ausgesetzt. Das wurde dann rechtlich bekämpft. Da gab es verschiedene Manöver in beide Richtungen, die noch immer unentschieden sind, wie das ausgeht. Und er wagt es hier, einen der ganz großen und auch sehr beliebten Unternehmen der USA, die wirklich für die USA heute, für die Kultur und für die Identität stehen, frontal anzugreifen, im Glauben, dass viele seiner Wähler, der Republikaner, sagen, ja, Disney ist uns ohnehin suspekt. Vergessen wir nicht, jetzt im neuen Film Ariel, die kleine Meerjungfrau, eine afroamerikanische Schauspielerin spielt die Ariel. All das sind Zeichen, wo zumindest das die rechte Seite der amerikanischen Bevölkerung in Florida, aber auch anderswo sagen, ja, das ist Wokeness, das wollen wir alles nicht. Da wird unsere Identität hier zerstört. Das ist gefährlich für uns. Wie dieser Kampf am Ende ausgehen wird, weiß man nicht. Es kann sein, dass Disney dann am Ende zwar juristisch gewinnt, aber DeSantis hat trotzdem schon seine Botschaft dann ausreichend untergebracht.
Du hast auch schon so große Themen in den USA angesprochen, wie Waffengewalt. Ein anderes sehr großes Thema ist, wie mit Abtreibung umgegangen wird. Wie schaut das in Ron DeSantis, Florida aus?
Ja, da hat DeSantis sich ganz auf die radikale, rechte, restriktive Seite geworfen, indem sie jetzt ein Gesetz vorgeschlagen mit seiner Mehrheit im Landesparlament verabschiedet wurde, dass die Abtreibung nur noch 6 Wochen lang erlaubt ist und danach nicht mehr. Das ist meistens zu kurz, weil viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das heißt, sie haben sich damit hier den Staaten angeschlossen, die die restriktivsten Abtreibungsgesetze haben. Das wirkt sehr gut bei der evangelikalen, christlichen und rechten Wählerschaft der Republikaner, ist aber im gesamten amerikanischen Bevölkerung eine Minderheitenposition, eine, die auch zunehmend kontrovers und unbeliebt ist.
Erik, diese Politik, die du da beschrieben hast, die klingt für mich wie ein Leitfaden für extrem konservative Politik. Ist Ron DeSantis noch konservativer in diese Richtung, vielleicht auch noch radikaler als Donald Trump es war?
Es schaut ganz so aus. Er versucht hier offenbar Trump recht zu überholen, wobei man immer bedenken muss, Trump war ja ursprünglich kein Rechter. Er war immer einer, der eigentlich oft in der Mitte war und auch eher tolerant war. Und nur weil er halt dann bei den Republikanern dann auch Karriere machen wollte und sich damals mit Barack Obama angelegt hat, ist er nach rechts gerutscht. Aber er neigt immer wieder dazu, dann allzu rechte Positionen auch abzulehnen, vor allem wenn es zum Beispiel um Sparprogramme in der Sozialversicherung und der Krankenversicherung geht. Und da wirft er bereits DeSantis vor, du willst das ja alles kürzen. Also DeSantis scheint auch von seiner ganzen Typus her und von seinem Hintergrund der Konservativere, der Rechtere zu sein. Er versucht aber hier, indem er Trump rechts überholt, diese ganz stark rechte Stimmung in der republikanischen Basis anzusprechen. Er sieht das als wahrscheinlich einzige Chance, um Trump effektiv herausfordern zu können.
Auf jeden Fall scheinen wir da wirklich einen überzeugten konservativen Politiker zu sehen. Sprechen wir noch ein bisschen mehr darüber, was das jetzt für seine Partei, vor allem für die Präsidentschaft bedeutet, und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Erik, wenn sich da jetzt mit Ron DeSantis wirklich ein sehr konservativer Politiker um die Nominierung für die Präsidentschaft für die Republikaner bewirbt, zeigt es dann eigentlich, dass die Partei als Ganzes konservativer, radikaler wird? Oder gibt es eigentlich auch Teile, die nicht solche doch sehr extremen Meinungen, wie du sie zuerst beschrieben hast, haben?
Also die Partei ist dramatisch nach rechts gerückt. Nicht nur Trump selbst, sondern die ganze Basis ist immer weiter nach rechts gerückt in den vergangenen Jahren. Manche sprechen schon von einer rechtsextremen Sekte, die diese Partei geworden ist. Und das ist das Problem. Du kannst kaum eine Vorwahl gewinnen, wenn du nicht ganz, ganz rechts stehst. Es gibt immer noch moderate Republikaner, aber sie sind weniger geworden. Sie haben sich zum Teil zurückgezogen, haben aufgegeben, haben Vorwahlen verloren und dadurch haben sie keine Stimme mehr. Und alle auch, die jetzt sich um die Präsidentschaft bewerben, sind entweder rechts oder aber tun sie so, als wären sie es und trauen sich nicht, hier irgendwo andere Positionen zu vertreten, weil sie wissen, dann sind sie sofort weg vom Fenster. Also DeSantis ist zwar extrem, aber keine Ausnahmeerscheinung, sondern ziemlich typisch für die Republikanische Partei. Er steht dort im Mainstream.
Und du hast es schon gesagt, auch Donald Trump nutzt ja rechte Politik aus, wenn sie ihm zu Wahlerfolgen verhilft. Hat sich denn jetzt Donald Trump schon zu dieser DeSantis-Kandidatur geäußert?
Donald Trump hat DeSantis schon seit Monaten im Visier. Seit es irgendwo klar wurde, der könnte ihm gefährlich werden, attackiert er ihn mit aller Kraft. Persönlich, mit Untergriffen, macht sich lustig über ihn. Hat ihm natürlich auch schon einen bösen Spitznamen gegeben, so wie er das bei allen getan hat. Er nennt ihn DeSanctimonious, also der Scheinheilige, greift ihn links und rechts an, weil er natürlich weiß, wenn ihm einer die Kandidatur streitig machen kann, wie es derzeit aussieht, dann ist es nur DeSantis, der in den Umfragen zumindest in die 20er, vielleicht sogar irgendwann in die 30er hineinkommt, während alle anderen Kandidaten, die sich bisher deklariert haben, nicht über 4 oder 5% in den Umfragewerten drüber hinauskommen.
Wenn du sagst, DeSantis hat verhältnismäßig gute Umfragewerte, heißt das dann, dass er auch tatsächlich Donald Trump diese Nominierung für das Präsidentschaftsamt strittig machen könnte?
Also so hat es gleich nach den Zwischenwahlen im November 2023 ausgesehen. Nach dem Wahltriumph von DeSantis und diesen ganz schlechten Abschneiden von so vielen Kandidaten, die von Trump unterstützt wurden, gab es diese Bewegung, wir brauchen eine Alternative zu Trump. Wenn Trump unser Kandidat ist, wird er wieder verlieren 2024 gegen Biden. DeSantis hat bessere Chancen. Er ist auch jünger, er ist 44, das heißt, gegen einen alten Biden wäre er ein klares Kontrastprogramm. Aber dadurch, dass DeSantis inzwischen in den Umfragen so zurückgefallen ist, wird diese Wahrscheinlichkeit, dass er der Kandidat ist, auch in den Wettbüros und so, immer niedriger angesetzt. Und das Hauptproblem, das jemand wie DeSantis hat, aber den großen Vorteil, den Trump hat, ist auch der, dass das Vorwahlsystem der Republikaner darauf aufgebaut ist, dass der Kandidat, der in einem Bundesstaat die relativ meisten Stimmen hat, bekommt sämtliche Delegierten dieses Bundesstaates. Das heißt, Winner takes all. Und damit kann jemand, wenn er viele Gegner hat, auch mit 35 oder 40% der Kandidat der Partei werden, so wie das Donald Trump 2016 gelungen ist. Er hatte damals nicht mehr als 40% der Partei hinter sich, aber die Trump-Gegner haben sich alle aufgesplittert. Wenn das jetzt wieder der Fall sein wird, und danach schaut es so aus, weil es ist ja nicht nur DeSantis, der in den Ring gestiegen ist, dann braucht Trump nicht einmal eine Mehrheit. Es müssten sich die Trump-Gegner alle hinter einem Kandidaten zusammenschließen. Da hatte man gedacht, das könnte DeSantis sein. Aber einerseits dadurch, dass er so stark rechts steht, ist er vielleicht manchen doch auch wieder suspekt und die sagen, naja, einen ganz so rechten Kandidaten wollen wir auch nicht, weil das schmälert ja auch die Chancen, dann Präsident zu werden, wenn einmal dann alle Amerikaner zur Wahl gehen können und nicht nur Republikanerinnen und Republikaner. Und außerdem, dadurch, dass er in den Umfragen zurückfällt, denken sich wahrscheinlich auch einige andere der Kandidaten und Kandidatinnen, naja, warum soll ich aufgeben? Ich kann es ja auch noch probieren. Und wenn ich nicht diesmal nominiert werde, ein halbwegs respektables Abschneiden wird mir sogar dann vielleicht im Jahr fürs Jahr 2028 bei der nächsten, übernächsten Präsidentschaftswahl helfen, dann dort der Nominierte zu werden. Tim Scott, ein schwarzer republikanischer Senator, ist jetzt zuletzt ja auch ins Rennen gestiegen. Und man kann davon ausgehen, es könnten noch einige mehr werden. Und je mehr, wenn man sagt, the more the merrier, je mehr Gegenkandidatinnen und Kandidaten es gibt, desto besser sind die Aussichten für Donald Trump.
Jetzt hast du schon gesagt, wir sprechen hier gerade nur darüber, wer quasi Spitzenkandidat für die Republikaner wird bei dieser Präsidentschaftswahl. Aber wer, denkst du denn, hätte die besseren Chancen, den aktuellen demokratischen Präsidenten zu überholen? Ron DeSantis oder Donald Trump?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Vor einigen Monaten hat man gedacht, DeSantis ist der stärkere Kandidat. Er ist nicht so impulsiv, er ist berechenbarer, er ist klüger wahrscheinlich. Aber er hat ein Problem. Er ist langweilig, er ist steif, er ist uncharismatisch, er strahlt auch keine Empathie aus. Und bei Donald Trump, man darf es nicht vergessen, Trump ist eine faszinierende Persönlichkeit. Wenn man ihm zuhört, so sehr man ihn auch hassen mag, er hat einen hohen Unterhaltungswert, er hat eine Schlagfertigkeit, er hat auch eine gewinnende Art für die, die er nicht gerade vom Kopf stößt. Und ich glaube, obwohl Trump ja nur wenige Jahre jünger als Biden ist und das Altersargument nicht so sehr zieht, er wirkt jünger als DeSantis, der eigentlich mit seinem 44 ein bisschen wie ein alter, steifer Mann wirkt, auch eher ein Politiker von gestern und nicht unbedingt von morgen. Und inzwischen glaube ich, dass Trump die besseren Chancen hätte als DeSantis. Das werden sich wahrscheinlich viele republikanische Wähler auch denken. Und damit steuern wir erstens einmal wahrscheinlich auf eine Wiederholung von 2020 hin, also wieder ein Duell von Trump gegen Biden. Und das ist eines, wo man nicht weiß, wie es ausgehen wird, weil Bidens Umfragewerte weiterhin sehr tief sind, weil sein Alter ein Problem ist, weil er auch älter wirkt als Trump, obwohl er wahrscheinlich gesünder ist. Und deshalb die Möglichkeit, dass Trump der vorige Präsident, auch der nächste Präsident der USA wieder werden wird, sehr wohl eine realistische Option ist. Das heißt nicht, dass man DeSantis schon abtun kann. Auch er hat noch eine ganz gute Chance. Es könnte sicher noch einiges passieren, vor allem durch diese Gerichtsverfahren, die Trump hat. Bisher haben sie ihm nicht geschadet. Sie haben ihn eher noch in den Augen vieler Republikanerinnen und Republikaner noch großartiger gemacht, weil er als Märtyrer auftreten kann. Aber irgendwann könnte es ihm doch in seiner Möglichkeit, Wahlkampf zu betreiben, einschränken oder ihm auch in seinem Image letztlich doch auch irgendwann dann doch schaden.
Erika, als Trump das letzte Mal Präsident war, hat es unter vielem anderen auch international ein gewisses Chaos gegeben. Die USA haben sich von der EU entfernt, haben in der NATO teilweise Konflikte aufgemacht, haben sich an Russland angenähert. Könnte so ein internationales Chaos solche Folgen eben auch für uns in Europa bald wiedergeben unter wieder einem Präsidenten Trump oder vielleicht auch einem Präsidenten DeSantis?
Also unter Trump ist das sehr wohl zu erwarten. Sollte Trump ins Weiße Haus zurückkehren, wird er noch Trumpier sein als zuletzt. Er wird alles, woran er glaubt, mit einer Radikalität durchsetzen und sich nicht mehr um Berater, um Kritiker und all das scheren. Da müssen wir uns auf einiges gefasst machen. Wie wäre ein Präsident DeSantis? Innenpolitisch kann man sich das sehr gut vorstellen, da kennt man seine Programme und Haltungen sehr genau, außenpolitisch überhaupt nicht. Da ist ein ungeschriebenes Blatt und ich glaube auch, dass er selbst nicht genau weiß, woran er da glauben soll. Da schwankt er zwischen dem alten republikanischen Hardliner-Falkentum, wir müssen den Kommunismus bekämpfen, wir müssen Russland bekämpfen, bei China hat er sich sehr weit herausgelehnt, aber da könnte er eher einer sein, der eher auf militärischen Einsatz und eine sehr offensive amerikanische Politik, die ein bisschen imperial ist, hier vertreten. Oder aber er hört auf seine Basis, die zunehmend isolationistischer wird und sagt, wir wollen mit den ganzen Problemen der Welt nichts mehr zu tun haben. Hauptsache uns geht es gut. Das ist eine völlig offene Frage, die wir vielleicht nie herausfinden werden, was die Antwort ist. Oder vielleicht schon.
Wie geht es denn da jetzt konkret weiter? Wann steht fest, ob Trump oder DeSantis für die Republikaner antritt? Und wann wird dann auch wirklich der Präsident der USA gewählt?
Die Vorwahlen, in denen die Partei sich entscheiden muss, wer ihr nominierter Kandidat ist, die beginnen Anfang des nächsten Jahres, ungefähr im Jänner. Mit Iowa und New Hampshire sind so die ersten üblicherweise. Und dann geht es relativ schnell. Aber schon davor, schon ab dem Spätsommer, August wahrscheinlich, beginnen die TV-Debatten innerhalb der Partei. Das, wo Trump damals 2016 sehr, sehr stark gegen andere aufgetreten ist. Übrigens, im Sommer 2015 war der Favorit der Republikaner ein anderer Mann aus Florida, Jeb Bush. Und den hat Trump in den Debatten einfach vernichtet. Und bis dahin müssen sich eigentlich alle, die kandidieren wollen, auch deklarieren. Das heißt, im Sommer werden wir wissen, wer steht zur Wahl bei den Republikanern. Im Laufe des Herbstes werden wir sehen, wer ist stark, wer ist beliebt, wer zieht sich vielleicht sogar noch vor der ersten Vorwahl zurück. Im Jänner beginnen die Vorwahlen und dann könnte es relativ rasch gehen. Februar, März, dann dürfte schon klar sein, wen werden die Republikaner nominieren. Die tatsächliche Nominierung findet dann wiederum erst auf den Parteien. Tag, die findet dann im Juli oder August statt. Und wenn es bis dahin noch immer nicht ganz klar ist, was bei den Republikanern fast ausgeschlossen ist, dann könnte das noch ein harter Kampf dort werden oder kurz davor noch stattfinden. Solche Parteitage sind aber üblicherweise Krönungszeremonien ihres Kandidaten. Tja, dann beginnt natürlich nach den Parteitagen. Biden wird dort keine Konkurrenz haben auf seinem eigenen. Dann beginnt der echte heiße Wahlkampf und dann im November 2024 werden wir wissen, ob Biden bleibt oder wieder ein Republikaner ins Weiße Haus einziehen kann.
Auf die eine oder andere Art werden uns also zwei politisch spannende Sommer in den USA auf jeden Fall bevorstehen. Danke für die Analyse, Erik Frey.
Sehr gerne.
Wir machen jetzt dann gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen darüber, ob KlimaaktivistInnen in Deutschland bald als kriminelle Organisation gelten. Wenn Sie in der Zwischenzeit aber schon die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht für die Zeitung, für die Website oder, wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen. Das heißt, Sie hören uns in Zukunft ohne Werbung und unterstützen uns vor allem sehr. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Deutschland wurde eine Razzia gegen die klimaaktivistische Gruppe Letzte Generation durchgeführt. Die Initiative dafür ging von Bayern aus. Insgesamt wurden dann in 7 Bundesländern, darunter auch Berlin und Hamburg, mehrere Wohnungen durchsucht. Festnahmen gab es keine, es kam aber zu Beschlagnahmungen von Konten und eine Website wurde auch gesperrt. Im Raum steht die Frage, ob es sich bei der Letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte. Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten und teils sehr scharfe Aussagen von deutschen PolitikerInnen. Die setzen AktivistInnen teilweise mit Terrororganisationen gleich, die Bombenanschläge verüben. Falls Klimagruppen als kriminell eingestuft werden, dann könnte das auch weitreichende rechtliche Folgen haben. Aktuell wird aber noch über die Einstufung diskutiert. Zweitens, es gibt Ermittlungen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung gegen den FPÖ-Politiker Udo Guggenbichler. Er ist Abgeordneter zum Wiener Landtag. Laut Staatsanwaltschaft hat eine Frau Anzeige erstattet, weil Guggenbichler ihr gegenüber mehrere auffällige Geschichten erzählt haben soll. Demnach soll auf dem Dachboden seiner Burschenschaft Albier ein alter Mann wohnen, der ehemaliger SS-Funktionär sei. Auch von nationalsozialistischen Liederbüchern oder Fotos von Personen in Hakenkreuzuniformen ist in der Aussage unter Wahrheitspflicht die Rede. Guggenbichler selbst bestreitet die Vorwürfe und wirft der Frau Stalking vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Nun ermitteln eben die Staatsanwaltschaft Wien und auch die Direktion für Staatsschutz ist involviert. Neben seiner Funktion in der FPÖ ist Guggenbichler außerdem Vorsitzender aller schlagenden Schülerverbindungen in Österreich und Organisator des umstrittenen Akademikerballs in Wien. Und drittens, die beliebte Text-KI ChatGPT könnte in der EU bald nicht mehr verfügbar sein. Das hat ihr Gründer Sam Altman bei einer Veranstaltung in London angesprochen. Er sagt, dass die geplante EU-Regulierung für künstliche Intelligenz in seinen Augen zu streng werden und KI-Unternehmen schaden könnte. Tatsächlich arbeitet die EU gerade an einem diesbezüglichen Gesetz, die Details stehen aber noch nicht fest. Der österreichische Digitalisierungsstaatssekretär spricht davon, dass sich Europa nicht von US-Konzernen unter Druck setzen lassen darf. Er sagt, dass Regulierung notwendig sei, um mögliche Massenüberwachung zu vermeiden. Ob ChatGPT sich tatsächlich aus Europa zurückzieht, das hängt laut dem Gründer aber auch noch davon ab, wie streng die Regulierung schlussendlich genau ausfällt. Fürs Erste können Sie also weiter mit ChatGPT reden. Meiner Meinung nach gibt es aber viel spannendere und besser recherchierte Artikel auf derstandard.at. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute einen schlechten Tag haben, dann gibt es jetzt noch einen positiven Hörtipp. In der aktuellen Folge unseres Schwester-Podcasts Besser Leben geht es um Tipps aus der Standard-Redaktion, wie man auch in schwierigen Zeiten für gute Laune sorgen kann. Nicht nur an verregneten Tagen eine große Hörempfehlung, Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare, weil uns dann auch noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Marlene Lanzersdorfer mitgearbeitet. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Thank you.
Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber.
Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien.
Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.
Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul.
Und zerlegen die neueste Marvel-Serie.
Wenn nötig.
Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Thank you.